SWR Kultur Jazz.
Heute mit einer neuen Ausgabe von Me and My Music. Jazzgitarre, Surfrock, Folkmusik? Was nach völlig verschiedenen Welten klingt, sind nur ein paar der Einflüsse, die die Musik des Kölner Jazzgitarristen Tobias Hoffmann prägen. Er hat sich mit mir nach einem langen Unterrichtstag an der Musikhochschule über seine Musik und seinen Weg zur Jazzgitarre unterhalten. Dabei kam auch zur Sprache, was Virtuosität auf der Gitarre, ganz abseits von vielen schnellen Noten, eigentlich noch so alles sein kann und weshalb Tobias Hoffmann ein Herz für schrullige Einfälle hat. Das und mehr hören Sie nun von ihm selbst erzählt, natürlich begleitet von ganz viel Musik.
Mein Gitarrenspiel klingt so, wie es klingt, wahrscheinlich, weil es die Summe der Einflüsse ist, die ich so erfahren habe als Musiker und Mensch. Zum einen alles, was in mich so reingeflossen ist an Musik, die ich in meiner Kindheit gehört habe, was, glaube ich, ein ziemlich großer Aspekt ist von dem, was ich jetzt mache. Und klar, zum anderen habe ich natürlich versucht oder versuche ich nach wie vor, als Künstler so meine eigene Stimme zu formen.
Wenn Tobias Hoffmann über seinen Sound spricht, dann führt die Spur ziemlich schnell zurück an den Anfang, zu der Musik, die er zu Hause bei seiner Familie kennengelernt hat. Hoffmann wächst in Remscheid auf, er bringt sich das Gitarrespielen erst autodidaktisch und mit Unterstützung seines Vaters bei. Erst später kommt Unterricht und dann der Weg in den Jazz dazu. Inzwischen hat er nicht nur eine sehr erfolgreiche Konzertkarriere, sondern auch eine Professur für Jazzgitarre an der Musikhochschule in Trossingen. Aber die ersten, die ganz frühen Prägungen, das Hören, das Entwickeln von Klang, die sind geblieben. Und manchmal kann man das in seiner Musik immer noch ganz direkt wiederfinden.
Sicher, woher das kam, dass ich mir diese Melodie ausgedacht habe, aber mein Papa war früher Mitglied der Folk-Initiative in Remscheid, meine Heimatstadt, und es gab ein alljährliches Folkfest. Mein Papa war eher so beim deutschen Folk, so mit Werner Lämmerhirt zum Beispiel, oder dann eher beim Bluegrass und Country. Aber in unserem Freund oder in seinem Freundeskreis und die Musiker, die ich alle kennengelernt habe dort aus der Folk-Initiative, gab es auch etliche, die tatsächlich Irish Folk gemacht haben. Famous Songs ist die erste Trio-Platte, die wir gemacht haben. Und zum damaligen Zeitpunkt war die Band ja so aufgestellt, dass unser Konzept war, dass wir keine eigenen Stücke spielen, sondern nur covern bzw. interpretieren, so wie es ja im Jazz üblich ist mit den alten Jazz-Standards. Und daran haben wir angeknüpft. Ich hatte sozusagen eine Art Mappe mit Stücken, die ich immer gern irgendwo hin mitgebracht habe, wenn irgendwie gefragt war, hey, bring doch mal ein paar schöne Stücke mit. Und mir lag irgendwie daran, dann halt nicht die üblichen Jazz-Standards in der Mappe zu haben, sondern ich dachte, es ist irgendwie cool und spannend. Und ich habe es auch selber genossen, andere Musik zu spielen, mit anderen harmonischen Zusammenhängen, mit anderen Melodien, vielleicht mit ein bisschen offeneren Strukturen, sodass man mehr vielleicht irgendwie auf beispielsweise auf einem Akkord jammt, anstatt irgendwie ewig lang über eine immer wiederkehrende Form von 32 Takten AABA-Form zu spielen oder sowas. Also ich habe nach Material gesucht, das eigentlich mehr Freiheiten gibt. Und gleichzeitig mochte ich natürlich die Stücke oder mag die Stücke auch immer noch.
dem Album Italy folgt dann nach dieser frühen Trio-Phase 2023 ein ganz neues Kapitel. Weg von der Live-Logik des Trios, hinein in eine Arbeit, die viel stärker vom Studio her gedacht ist. Gemeinsam mit dem Drummer und Produzenten Jan Philipp entsteht so ein fast schon experimentelles Album.
Also Italy ist ja, muss man sagen, kein richtiges Duo-Album. Das hat sich tatsächlich über mehrere Monate erstreckt, dass wir uns immer wieder getroffen haben. Und wir haben Stück für Stück von mir eingespielt. Und es gibt immer, bei jedem Stück gibt es Overdubs. Also ich habe auf Stücken manchmal 10 Gitarren gespielt. Und Jan hat Schlagzeug gespielt und Percussion. Und ich habe bei vielen Sachen Bass gespielt. Wir haben beide Keyboards gespielt, obwohl wir beide eigentlich überhaupt nicht Keyboard spielen können. Aber für die Zwecke auf dem Album hat es gereicht. Von daher sehe ich das Album nicht so richtig als Duo-Album. Mit Jan Philipp kann man sowas aber unglaublich gut machen. Also es war so eine Freude, das mit ihm zu machen. Er hat so eine tolle Art zu arbeiten und in den richtigen Momenten die richtigen Vorschläge zu machen oder auch mal nichts zu sagen. Da bin ich sehr stolz drauf, wie das rausgekommen ist und bin ihm da sehr dankbar, weil ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Also insofern ist es auf eine Art doch ein Duo, aber man hört halt nicht nur zwei Instrumente. Sachen, die auf eine Art so, vielleicht wäre schrullig das richtige Wort, die irgendwie auf diese Art rüberkommen. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn irgendwas mal ein bisschen uncool ist. Also alle diese Seiten, finde ich, gehören ja zum Leben irgendwie dazu und die haben wir alle. Ich gehe damit irgendwie in der Regel lieber in die Offensive, als dass ich versuche, da irgendwas zu verstecken. Und das mag ich auch an Musik, wenn sie sozusagen auch mal so diese Ecken und Kanten hat, die vielleicht so auf eine Art über so Grenzen hinausgehen, wo vielleicht viele andere Leute vor zurückschrecken und sagen, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu albern oder das Pferderufgetrappel auf dem Stück, das hätte ich jetzt irgendwie vielleicht eher nicht gemacht. Aber ich mag solche Dinge und speziell bei dem Stück Ballroom, ich musste daran denken, eigentlich, dass es so ein bisschen ist wie bei so alten Tanzorchestern. Daran erinnerte mich die Stimmung von dem Stück. Aber jetzt nicht unbedingt, also vielleicht sogar bei so einem deutschen Tanzorchester, was halt in so einem Ballsaal spielt, aber halt so oldschool. Und damals hatten Tanzorchester vielleicht tatsächlich noch eine Hawaii-Gitarre und hatten vielleicht Percussions, die genau diese Rhythmen gemacht haben. Und ich meine, es kommt ja so ein bisschen auch aus der Surfmusik, ne? Diese Art von Gitarrensound, den wir bei der Surfmusik hören, der war ja dann so angesagt, dass er ja Einzug gefunden hat in die viel Filmmusik aus dieser Zeit. Also man hört das sowohl auf dem James Bond und auf dem Batman Soundtrack aus den 60ern. Man hört es aber natürlich auch bei den Morricone-Western, hört man diese Art von Gitarren. Und dann assoziiert man natürlich alles, was da noch so musikalisch bei dieser Morricone-Musik passiert, unter anderem Pferdehufgetrappel. Also da gibt es so eine Connection. Und all diese Musik ist so großer Teil der E-Gitarrengeschichte, womit ich mich natürlich liebend gerne auseinandersetze. Und das ist irgendwie alles total wichtig für mich. Thank you. Banjo zusammen mit der Gitarre am Anfang spielt, klingt es ja so ein bisschen so, als könnten zwei Leute irgendwie auf der Veranda sitzen und spielen da ein bisschen zusammen. Und dann kommt die ganze Melodie am Ende nochmal, aber von einem riesigen Orchester sozusagen, was wir erzeugt haben mit etlichen Overdubs. Also da haben wir, glaube ich, jedes Instrument gespielt, was wir im Studio so hatten. Im Grunde genommen klingt die gleiche Komposition nochmal einmal im winzig klein, im kleinsten Format und dann im allergrößten Format. Manche sehen ja die Verzerrung als natürlichen Teil des Gitarrentons sozusagen, also viele Bluesmusiker beispielsweise. Dann gibt es natürlich spezielle Genres, die ausschließlich auf verzerrte Gitarren setzen, also alle Hard- und Heavy-Musik. Für mich ist es eigentlich mehr wie so ein Effekt. Also ich würde sagen, ich bin ein Gitarrist, der clean spielt, den reinen E-Gitarren-Sound. Ich spiele auch auf sehr moderaten Lautstärken. Also mein Verstärker geht nicht in die Knie und fängt nicht an zu verzerren, wenn ich auf der Lautstärke spiele, wie ich spiele. Und ich benutze dann Verzerrung als Effekt tatsächlich. Also als so ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das ist dann so mein Evil Twin, der dann ab und zu zum Vorschein kommt, wenn ich Verzerrung benutze. finde, dass dieser Begriff Virtuosität so sehr einseitig aufgefasst wird, weil irgendwie geht es ja dann doch eigentlich immer nur darum, dass jemand möglichst viele Noten in möglichst kurzer Zeit spielt. Aber ein Instrument bietet ja viel mehr virtuose Möglichkeiten, als nur schnelle Noten zu spielen. Also man kann ja auch zum Beispiel, gerade auf der Gitarre ist es eine enorme Herausforderung, Melodien und Akkorde gleichzeitig zu spielen. Auch überhaupt einen schönen Klang zu formen. Also einen Ton zu spielen, der dem Ohr wirklich schmeichelt. Also jetzt nicht nur einfach so einen Ton, sondern wo wirklich vielleicht auch die Zuhörer denken so, wow, was ist denn das? So wie man das halt ne, von Miles Davis oder so kennt. Der spielt zwei Noten und man ist einfach hin und weg. Und das haben ja viele tolle Musiker, dass sie einfach so einen Klang haben, den man gerne hört, der einen irgendwie anspricht. Und das ist was, wonach ich suche und was ich eigentlich versuche umzusetzen. Und das halte ich eigentlich auch für eine Art von Virtuosität so. So eine kleine harmonisch-melodische Idee, die es auf einem Jimmy Giffre-Stück gibt, die ich adaptiert habe für das Stück Jimmy. Eigentlich ist es nur für alle, die musiktheoretisch interessiert sind, dass im Bass wird die kleine Septime gespielt, während die Melodie eigentlich immer mit der großen Septime zu tun hat. Und dass die da öfter vorkommt. Also es ist sozusagen ein Major-7-Sound über einen Dominant-Sept-Bass-Sound, wenn man so will. Und das gibt es in einem Intro von einem Jimmy Giffre-Stück. Und das fand ich so einen super Klang, dass ich dachte, ich probiere daraus ein Stück zu machen. Nur aus dieser Idee, also kein Plagiat jetzt. Nie keine Melodie von Jimmy Giffre geklaut oder so. Es war nur diese harmonische Idee. Thank you. Kommt immer darauf an, wie das klingt. Und das ist das einzige Kriterium, was es nachher gibt. Also es muss gut klingen und es muss irgendwas auslösen. Der Sound muss schön sein oder berührend oder es muss irgendwas mit einem machen. Es muss eine Stimmung haben, sonst macht es keinen Sinn.
Zum Sound von Tobias Hoffmann gehört noch ein weiteres wichtiges Werkzeug, die Loopstation. Auf dem Album Start Stop kann man sie in vielen Stücken im Einsatz hören.
Also ein Loop beschreibt ja in der Musik, aber auch in anderen Zusammenhängen eigentlich etwas, was sich immer wieder wiederholt im Bezug auf E-Gitarre und das, was ich da mache. Ich habe ein Effektgerät und das schließt man zwischen die Gitarre und den Verstärker. Es hat einen Knopf, wenn man dort drauf drückt, dann nimmt es ab dem Zeitpunkt, wo man den Knopf aktiviert, digital alles auf, was man dann spielt. Und wenn man auf den anderen Knopf drückt, dann spielt es das, was man da gerade aufgenommen hat, wieder ab. Ich schätze das sehr, weil ich dadurch im Trio sowas wie einen zusätzlichen Mitspieler habe und wo ich, sagen wir mal, ein bisschen mehr Textur aufbauen kann, als ich das nur mit meiner einen in Echtzeit gespielten Gitarre machen kann. Wo ich auch sehr traurig wäre, wenn ich diese Möglichkeiten nicht hätte. Gehört für mich zu meinem Instrumentarium fest dazu. Tatsächlich heißt das Album so, weil es auf eine Art ein Neubeginn für unser Trio ist. Die erste Platte mit eigenen Stücken. Und zum anderen ist es aber auch das Ende des Trios, wie wir es bis jetzt haben, weil unser Schlagzeuger, der Etienne Nillissen, sich nun voll und ganz auf seine Snare-Drum-Künste konzentriert. Wir haben es alle ein bisschen kommen sehen, denn sein Drumset ist über die Jahre geschrumpft, kann man sagen. Also als wir angefangen haben, war noch alles da. Bassdrum, Snare, Toms, Hi-Hat, Becken und dann ist als erstes die Hi-Hat verschwunden und dann sind die Toms verschwunden. Zuletzt sind dann die Becken verschwunden. Und Etienne hatte mir seine Entscheidung auch schon mitgeteilt vor der Aufnahme von Start Stop. Und das war so unsere letzte Phase. Wir hatten bei Konzerten schon ein bisschen angefangen, eigene Stücke zu spielen. Und Etienne hatte dann auch schon aufgehört, wirklich klingende Becken zu spielen. Und als er dann gesagt hat, er hört endgültig auf, habe ich zu ihm gesagt, aber dann lass uns doch noch eine Platte machen, wo wir mit deinem Setup jetzt ohne Becken was aufnehmen. Und keines der Stücke auf der Platte haben wir jemals vorher gespielt. Also, und wir haben es auch nicht geprobt. Frank und ich haben geprobt und Etienne ist ins Studio gekommen und dann haben wir ihm die Stücke beigebracht und dann haben wir sie gespielt. Thank you.
Bei der Frage nach bevorstehenden Projekten grinst Tobias. Neue Alben sind geplant und auch schon am Entstehen. Und auch hier wird er uns wieder mitnehmen in seine eigenen Klangwelten.
Ich glaube nach wie vor an das Album irgendwie, das ist ein schönes Format. Kommt mir immer so ein bisschen vor wie so eine Ausstellung eigentlich. Stell mir vor, wenn ich Bilder malen würde, dann wäre es ja auch schön, wenn ich irgendwie 10 Stück zusammen habe, die auf eine Art zusammenhängen oder eine gewisse Phase abbilden, von mit welchen Materialien ich gearbeitet habe oder so. Dann würde es ja auch schön sein, da eine Ausstellung von zu machen.
Das war Me and My Music in SWR Kultur mit einem musikalischen Selbstporträt des Jazzgitarristen Tobias Hoffmann. Die vollständige Musikliste gibt es wie immer auf swrkultur.de, die Sendung zum Nachhören, Wiederhören oder Weiterempfehlen in der ARD Sounds App. Ich bin Adrian Brenneisen, danke fürs Zuhören.